So, ja, herzlich willkommen zu diesem Vortrag zum Thema Cloud Computing. Mein Name ist Marius Buster, ich bin Technical Evangelist und Cloud Architekt in einem Team, das sich EMEA Windows Azure Incubation Team nennt. Viele komplizierte Titel, viele komplizierte Namen, relativ ganz einfach erklärt, was wir machen. Wir sind eine Investition des Produktteams, des Windows Azure Produktteams, und wir helfen Softwareherstellern, wir sagen dazu ISVs, Independent Software Vendor, dabei ihre Lösungen in die Cloud zu bewegen als Software as a Service Lösung, die auf Basis der Windows Azure Plattform läuft. Das ist so das, was wir tun. Wir selbst hängen in der Corporation, das heißt, wir reporten direkt nach Redmond und stehen quasi als Investition des Produktteams Partnern zur Verfügung, um sie auf technischer und auf kommerzieller Ebene zu unterstützen. Wir wollen uns heute mit einem sehr speziellen Thema rund um Cloud Computing beschäftigen. Wie Sie da sehen am Titel, da steht drauf so Mixed Cloud Apps mit Azure Virtual Machines und Cloud Services. Und insofern möchte ich gleich vorwegschicken, wer sich diesen Vortrag jetzt anschauen möchte, der sollte schon mit ein bisschen Vorwissen rund um die Windows Azure Plattform kommen, denn wir werden keine Basics mehr erklären, wir werden sehr konkret in bestimmte Szenarien und Lösungsansätze dafür einspringen. Und der Lösungsansatz für unsere Szenarien wird eine Kombination aus Infrastructure as a Service und aus Plattform as a Service darstellen, also Virtual Machines und Cloud Services. Um gleich einmal in das Thema einzuspringen, möchte ich ein bisschen so ein Gedankenexperiment spielen mit Ihnen. Also im Endeffekt der ganze Vortrag ist rund um ein fiktives Softwareunternehmen aufgebaut, wo wir uns einfach durch den typischen Weg in die Cloud durchbewegen und die verschiedensten Entscheidungseckpunkte einfach betrachten. Ja. Und für das stellen Sie sich mal Folgendes vor. Stellen Sie sich vor, wir, Sie und ich, wir arbeiten für einen Softwarehersteller, der in die Cloud möchte, in die Public Cloud möchte, weil er global skalieren möchte, weil er neue Kunden gewinnen will und von so Dingen wie Pay-as-you-go Gebrauch machen möchte. Unser Ziel ist es damit natürlich, die Cloud so weit wie möglich auszunutzen. Das heißt also von diesen ganzen automatisierten Operations Management Aspekten und so weiter wirklich den vollen Nutzen zu schlagen und zu sagen, okay, ich brauche mich eigentlich nur mehr um meine Applikation kümmern und nicht mehr um irgendwelche anderen Dinge. Allerdings haben einige Teile unserer Anwendungen sehr spezielle Anforderungen, die wir uns dann wohl im Zusammenhang mit der Cloud etwas genauer anschauen sollten. Das ist so das Ausgangsszenario, in das ich Sie bitten würde, sich hineinzuversetzen. Also wir sind in einer Softwarefirma, die das hier zum Ziel hat, was Sie hier sehen. Und mit dem Gedankengang gehen wir einfach direkt rein in die Agenda unserer Session. Die Agenda wird nämlich entsprechend von diesem Szenario so ausschauen, dass wir uns zuerst einmal anschauen, was wir überhaupt hier für eine Applikation in die Cloud bewegen wollen und wie die Architektur dieser Applikation heute aussieht. Also sprich, wir gehen davon aus, dass wir schon eine Applikation haben, die in einem eigenen Rechenzentrum läuft, und wir schauen uns an, wie die ausschaut und was die so für Funktionen verwendet. Wir machen dann normalerweise mit Partnern, also wenn ich mit Partnern arbeite, dann ist das auch so der erste Schritt. Ja. Wir schauen uns an, womit haben wir es zu tun, warum wollen wir überhaupt in die Cloud gehen, was wollen wir erreichen. Wenn wir uns dann gemeinsam entschieden haben, okay, passt, Cloud und Windows Azure ist eine coole Sache, das wollen wir machen, dann machen wir üblicherweise eine sogenannte Architecture Design Session. Das heißt also, wir schauen uns die aktuelle Architektur an und arbeiten gemeinsam eine Zielarchitektur für den Betrieb auf Windows Azure in der Cloud aus, und auch das werden wir hier für unser fiktives Beispielszenario machen. Und schlussendlich werden wir das Ganze dann in die Cloud deployen. Entsprechend dem Titel werden wir sowohl Plattform as a Service als auch Infrastructure as a Service Komponenten dafür benötigen und diese gemeinsam miteinander verbinden, denn das ist ja das eigentliche inhaltliche Ziel dieser Session, das zu vermitteln. Warum braucht man das, wann macht es Sinn, wann macht es weniger Sinn, und wenn man es braucht, solche Mixumgebungen aus Infrastructure as a Service und Plattform as a Service, wie setzt man das Ganze auf? Und das matcht sich eigentlich eins zu eins auf das Durchspielen dieses fiktiven Szenarios, das wir hier haben. Gut, beginnen wir mal mit einer Analyse. Schauen wir uns einmal sehr genau an, womit wir es in unserer Softwarefirma zu tun haben. Was ist denn die Ausgangssituation? Wie gesagt, wir sind ein Softwarehersteller, das heißt, wir stellen ein Softwareprodukt her. Dieses Softwareprodukt ist primär webbasiert, das heißt also die Schnittstelle zum Enduser ist im Endeffekt der Browser und es läuft eine serverseitige Applikation irgendwo auf einem Webserver, die halt entsprechend HTML generiert und ein paar andere Dinge im Hintergrund tut. Ja, also unsere Applikation generiert Dokumente im Hintergrund und verwaltet Personendaten, ja, teilweise sensitive Daten, das ist so das Szenario. Das heißt also, wir wollen diese Daten auch nicht Klartext, sondern verschlüsselt in der Cloud ablegen. Das ist so die Rahmenbedingung für unser Produkt. Jetzt, ich habe gesagt, eigentlich in so einem ganzen Schritt am Weg in die Cloud ist der erste Punkt immer der zu diskutieren, warum wollen wir das machen. Wir gehen da jetzt nicht detailliert in diese kommerzielle Diskussion rein. Ich möchte es einfach nur der Vollständigkeit halber auch erklärt haben. Wir gehen jetzt davon aus, und das ist zwar hier ein fiktives Szenario, aber habe ich aber so in ähnlicher Form eigentlich mit einem Partner miterlebt, ist also gar nicht so weit hergeholt. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir als dieser Softwarehersteller der lokale Marktführer sind. Also nachdem wir jetzt hier bei einer österreichischen Veranstaltung sind, sage ich, wir sind der Marktführer in Österreich mit unserem Produkt. Ja. Und wir wollen aber als Unternehmen weiter wachsen. Also den österreichischen Markt, den haben wir zu, sage ich mal, 80% im Griff. Das Wachstumspotenzial, das ist nicht mehr da, das sehen wir nicht mehr am lokalen Markt. Deswegen wollen wir unser Business ausdehnen, global und international. Ja. Und da eignet sich natürlich eine Cloud-Plattform wie Windows Azure optimal, weil meistens sind solche Cloud-Plattformen über den ganzen Erdball verteilt. Ja. Und dann haben wir noch ein bisschen so budgetäre Herausforderungen, also jetzt große Investitionen für Hard- und Software, das wollen wir uns nicht leisten, weil wir zuerst einmal schauen wollen, wie das internationale Business überhaupt anläuft. Das ist eigentlich eine super Ausgangslage, genau das Richtige für Cloud Computing und deswegen haben wir uns als Softwarehersteller halt eben Cloud Computing Plattformen angeschaut. Bevor wir allerdings in die Details der verschiedenen Cloud Computing Plattformen gehen, wollen wir uns einmal die aktuelle Anwendungsarchitektur anschauen. Die schaut im Wesentlichen so aus, dass wir auf ASP.NET MVC aufbauen. Das läuft auf einem Webserver. Diese ASP.NET MVC Applikation ruft im Hintergrund einen Dokumentgenerierungsservice auf, das asynchron halt irgendwelche Dokumente generiert. Die Daten liegen alle in einem SQL-Server-Cluster im Moment in unserem eigenen Rechenzentrum sozusagen. Und dann haben wir dann noch so ein kleines Storage-Cluster-System, wo die Dokumente schlussendlich dann abgelegt werden. Das ist unsere heutige Applikationsarchitektur. So schaut das Ganze von der technischen Seite aus im eigenen Rechenzentrum heute. Ja. Gut. Wir haben uns dann eben angeschaut, in Diskussionen mit diversen Technical Evangelists und Business Development Managern von Microsoft, wie Windows Azure als Cloud-Plattform so aussieht und haben uns selbst als Unternehmen dazu entschlossen, Windows Azure einzusetzen. Und für uns war eigentlich jetzt der primäre Grund der, in diesem fiktiven Beispiel halt einfach, dass wir nach einer Cloud-Computing-Plattform gesucht haben, die es uns ermöglicht, sich wirklich auf die Applikation zu konzentrieren. Das heißt also keine Wartung von irgendwelchen Infrastrukturdingen, sondern wir wollen einfach wirklich Applikationspakete deployen und diese in die Cloud stellen. Ja. Und das ist eigentlich das Grundprinzip von Plattform as a Service und das ist eigentlich die Kernkomponente von Windows Azure schlechthin, die es seit 2009 kommerziell verfügbar gibt. Ne. Warum wollen wir das machen? Ganz einfach. Mit Plattform as a Service können wir super schnell skalieren, also wirklich so quasi mit dem Schieberegler. Ja. Wenn wir neue Compute-Instanzen brauchen, gehen wir irgendwo auf ein Management-Portal, auf das Windows Azure Management-Portal, wie wir später sehen werden, erhöhen die Anzahl der Compute-Instanzen, auf denen unsere Applikationen laufen sollen, drücken auf Save und dann passiert alles von selber. Das ist ziemlich cool. Das kann man in einem eigenen Rechenzentrum nicht so schnell machen. Und insofern, das hat uns eigentlich überzeugt. Ja. Wir haben uns dann angeschaut, ja okay, auf Windows Azure gibt es sogar mehrere Möglichkeiten, Plattform as a Service zu konsumieren. Es gibt zum Beispiel Betriebsumgebungen, in denen ich meine Applikationen laufen lassen kann. Da gibt es eben Cloud-Services, die für hochskalierbare Multi-Tier-Anwendungen gebaut sind. Websites, die auch wieder für hochskalierbare, ist irgendwie etwas, das immer dabei ist bei diesem Cloud Computing, hochskalierbare Web-Applikationen, die halt direkt eine Datenbank im Hintergrund haben, gebaut wurde und Mobile Services für mobile Applikationen. Ja. Und das ist eigentlich schon einmal ziemlich cool, weil da habe ich eine ziemlich flexible Bandbreite an Instrumenten, die ich nutzen kann, um meine aktuelle Applikation und vielleicht auch in weiterer Zukunft zusätzliche Applikationen in die Cloud zu bringen. Windows Azure selbst ist insofern auch sehr praktikabel, weil es unser Ziel, global auszubauen, einfach super unterstützt. Also wir haben 2 Rechenzentren in Europa, eines in Amsterdam, eines in Dublin. Wir haben 4 in den Staaten und wir haben 2 im Asia-Pacific-Raum. Und damit könnten wir eigentlich unsere Applikation zumindest einmal in den USA und einmal in APAC und natürlich einmal in Europa deployen und können so den gesamten Weltmarkt adressieren. Das ist ziemlich cool. Soweit so gut. Also wir haben uns für Windows Azure entschieden, weil wir an diese Plattform glauben, weil wir den Plattform as a Service Gedanken sehr cool finden und dem wollen wir so weit es geht einfach für unsere neue Version als Software Service sozusagen ausnutzen. Okay, jetzt haben wir uns das einmal sehr high level angeschaut. Wir haben angeschaut, warum wollen wir in die Cloud gehen. Wir haben uns angeschaut, wie schaut so die aktuelle Applikationsarchitektur aus. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wir gemeinsam eine Architektur-Design-Session machen und uns anschauen, wie der Betrieb unserer Applikation und das Deployment unserer Applikation auf Windows Azure ausschauen könnte. Hier haben wir wieder die Applikationsarchitektur und ich möchte diese Applikationsarchitektur jetzt etwas analysieren und einmal so anschauen, was da so die wichtigen Kriterien sind. Natürlich treffe ich für unser fiktives Beispiel auch ein paar Annahmen. Das heißt, wir werden jetzt da mit dem Rotstift einmal dazu zeichnen und beginnen uns diese Architektur von links nach rechts anzuschauen. Also wir haben hier typischerweise HTTP-Zugriff. TCP-Zugriff wäre auch kein Problem, haben wir aber nicht. Aber ist wie gesagt etwas, das problemlos mit Windows Azure geht. Dann haben wir hier eine Web-Applikation. Das da ist eben eine ASP.NET Web-Applikation und die erste Frage, die ich dann immer stelle bei solchen Dingen ist, wie funktioniert diese Applikation in Load-Balanced Environments? Das heißt also, sind wir stateless? Haben wir den Session-State zum Beispiel ausgelagert in eine Datenbank oder in einen Cache? Und kann unsere Applikation damit umgehen, dass sie auf mehreren Webservern deployed ist und die Requests gleichmäßig auf diese verteilt werden. Und nehmen wir mal an, in unserer Architektur-Design-Session passt es. Ja, die Applikation kann in einem Load-Balanced Environment laufen, auf einem Windows-Webserver und kann damit umgehen, dass ein Request einer User-Session einmal auf den Webserver 1 und einmal auf den Webserver 2 geht. Dann haben wir uns angeschaut, das Document Generation Service hier. Das läuft im Hintergrund asynchron. Asynchron, das heißt, es würde im Moment in diesem Beispiel, nehmen wir mal an, über ein WCF-basiertes Webservice angesprochen werden, ein Aufruf und dann arbeitet dieses Document Generation Service, das im Moment immer auf derselben Maschine läuft, im Hintergrund generiert es einfach Dokumente. Beide greifen dann auf einen File-Share zu. Ja. Das passiert hier über normalen Filesystemzugriff. Normalerweise stelle ich dann immer so Fragen, okay, wie gut ist das gekapselt? Und nehmen wir mal an, positiv, der Filesystemzugriff ist hier an einer Stelle gekapselt in diesen Komponenten drinnen. Damit brauchen wir auch nur die später angreifen, wenn wir das Azure Storage System verwenden werden. Ja. Und dann kommt die Analyse des SQL Servers. Ja. Und da haben wir hier jetzt ein Cluster-System repliziert. Und der erste Ansatz wäre natürlich der, hier zu sagen, okay, passt, das geht mal in Richtung Azure SQL Database. Ja. Allerdings bei der genaueren Analyse haben wir festgestellt, wir verwenden einige Funktionen von SQL Server, die für Azure SQL Database leider nicht funktionieren. Ja. Eine Funktion, die wir hier verwenden, ist Encryption. Ja. SQL Server hat eingebaute Encryption-Funktionen, und die werden offensichtlich hier verwendet, um mit einer Passphrase die Sensitivität, die der Benutzer festlegen kann, die sensitiven Daten zu verschlüsseln. Dann gibt es noch ein paar andere Dinge, wie wenn man zum Beispiel Stored Procedures in .NET hat, das funktioniert in Azure SQL Database nicht. Und dann Azure SQL Database hat ein 150 GB Limit und da gibt es noch ein paar andere Dinge, die sind alle auf MSDN dokumentiert. Das heißt also, so nett es wäre, weil diese Replikation, das kriegen wir alles sogar dreifach mit Azure SQL Database, das wäre eigentlich ziemlich cool, aber nachdem wir diese Encryption verwenden, müssen wir uns dafür eben etwas einfallen lassen in unserer Applikationsarchitektur. Gut, Das heißt also im Wesentlichen, die Applikation vorne, die ist im weitgehend ready. Ja. Beim Storage-System, das ist relativ überschaubar und einfach aktualisierbar auf dem Windows Azure Blob Store. Da gibt es eine API dafür und für .NET-Entwickler einen sehr einfachen SDK. Also das ist eigentlich relativ straightforward, sage ich mal. Nur SQL Server, hier ist die Migration nicht so einfach auf Azure SQL Database möglich. Und dafür müssen wir uns eigentlich eine Architektur überlegen. Ja. Das heißt also, alles in allem haben wir eigentlich hier nur einen Punkt, wo wir ein bisschen vorsichtig sein müssen im Zusammenhang mit Windows Azure Plattform as a Service. Und das ist eben hier in dieser konkreten Architektur die Verwendung von SQL Server Encryption. Ja. Am Ende des Vortrags werde ich Ihnen dann noch ein paar andere Szenarien, die ähnlich wie dieses hier sind, nur andere Technologien im Spiel haben und aus anderem Grund so einen Virtual Machine Cloud Services Mix erfordern werden. Ja, aber für unser Szenario ist hier mal der ausschlaggebende Punkt da. Das heißt also, wir werden jetzt diese Architektur, die wir vorher gesehen haben, auf eine Windows Azure basierte Architektur umlegen. Das heißt also, ich male hier mal so eine Wolke, das hier ist Azure da drüben. Und unsere Applikation wird natürlich wieder über HTTP auf Windows Azure zugreifen. Die ASP.NET MVC Web Applikation, die werden wir dabei in eine sogenannte Web Role schmeißen. Davon werden wir natürlich dann mehrere Instanzen fahren, je mehr wir skalieren wollen. Das ist eben cool, das kann ich genau mit einem Schieberegler machen und die Geschichte ist erledigt. Da läuft sozusagen die ASP.NET MVC-Applikation drauf. Diesen Dokumentgenerierer, den könnte man jetzt auch hier als Windows-Service einrichten. Das geht, das ist bei Web-Roles im Rahmen von Cloud-Services überhaupt kein Thema. Kann man Startup-Tasks machen, dann wird das einfach als Service eingerichtet und es könnte alles so wie bisher laufen. Nur wir wollen ja auch sinnvoll in die Cloud migrieren. Und nachdem unsere Applikation eh sehr gut modular aufgebaut ist, können wir die Kommunikation auch oder können wir genau diesen Dokumentgenerierer auch auslagern. Ich sage es gleich dazu, das werden wir dann nicht mehr genauer betrachten. Ich möchte nur hier eine realistische Applikationsarchitektur, wie wir sie öfters am Markt sehen, aufbauen. Wir werden uns dann später auf die Interaktion zwischen dieser MVC-Applikation und der SQL Server-Datenbank konzentrieren, weil das nämlich genau auf dieses Thema trifft, ja, Virtual Machine und Cloud Service Mix-Umgebungen. Also hier sagen wir einfach jetzt einmal trotzdem, für diesen Document Generator stellen wir Dinge in eine Queue. Das ist dann eine Worker Role, auf der läuft dieser Doc Generator, der dann schlussendlich Dinge in den Blob Store schreibt. Blob, also dem eigenen Storage Cluster ersetzen wir durch den Windows Azure Blob Store. Da ist auch alles dreifach repliziert. Das ist auch ziemlich cool. Ne? So, und beide Systeme hier müssen jetzt natürlich auf eine Datenbank zugreifen. Allerdings wissen wir, dass die Datenbank nicht Azure SQL Database sein kann, weil wir Features verwenden, die Azure SQL Database nicht verwenden kann. Jetzt vor etwas mehr als einem Jahr hätte ich zu diesem Zeitpunkt als Microsoft-Mitarbeiter dem Softwarehersteller sagen müssen, es tut uns leid, die Feature-Limitationen auf Azure SQL Database sind ganz bewusst so, deswegen ist das so preisgünstig und deswegen schaffen wir auch quasi real-time diese dreifache Replikation von SQL Azure Datenbanken innerhalb eines Rechenzentrums, aber sie verwenden halt ein Feature, das da nicht unterstützt wird. Das heißt, entweder sie bauen ihre Applikation und ihre Datenbankarchitektur um oder wir müssen leider warten. Aber seit Juni letzten Jahres gibt es Virtual Machines. Und mit Virtual Machines haben wir auch jetzt wieder eine super Gelegenheit, nämlich wir schmeißen den SQL Server einfach in eine Windows Azure Virtual Machine und lassen dort den SQL Server laufen. Da können wir den vollen SQL Server, nämlich SQL 2008 oder 2012, fahren mit allen Features, die uns lieb sind, und das auf virtuellen Maschinen mit bis zu 8 Cores und 14 Gig Memory. Und das können wir dann auch mit unserer Cloud-Service-Geschichte verbinden. Das heißt also, wenn ich das jetzt mal kurz aufzeigen darf, hier in dem blau markierten Bereich, da haben wir Plattform as a Service und können die Cloud-Plattform bis zum letzten ausreizen. Und den einen Teil, den wir halt leider nicht in Plattform as a Service packen können, das ist dieser hier, den packen wir in Infrastructure as a Service. Und natürlich, der Blob Store ist auch Plattform as a Service, ist doch ganz klar. Gut, so schaut also jetzt unsere Architektur aus. Sowas wollen wir im Endeffekt aufziehen. Wir haben, sage ich jetzt einmal hier, 75% unserer Architektur in Plattform as a Service. Das ist schon mal recht gut. Damit sind wir unserem Ziel eigentlich sehr nahe gekommen. Und die SQL-Geschichte, nachdem wir die Encryption als Feature verwenden, die müssen wir leider oder können wir in dem Fall in einer Virtual Machine laufen lassen. Zum Glück gibt es die Virtual Machines seit Juni letzten Jahres und insofern sind wir da sozusagen von unserer Applikationsarchitektur auch entsprechend abgesichert. Jetzt in dem Plattform-as-a-Service-Teil, das heißt also das, was wir hier in Web- und Worker-Roles oder anders formuliert in Cloud-Services laufen lassen, da ist es im Prinzip so, dass wir uns hier wirklich auf die Applikation konzentrieren können. Wir stellen ein Deployment-Paket. Nachdem das eine .NET-basierte Applikation ist mit Visual Studio, wäre es eine Java-basierte Applikation, gibt es auch Eclipse-Plugins für Windows Azure, ist auch ziemlich cool, also wir sind da wirklich plattformunabhängig und plattformneutral. Und wir laden dieses Paket in Windows Azure über das Management-Portal hoch und dann passiert das Setup der Infrastruktur, um diese Applikation laufen zu lassen, im Wesentlichen automatisch. Wenn wir jetzt da an die Datenbank denken, da laufen wir in Virtual Machines. Virtual Machines sind auf der einen Seite cool, weil ich damit alles machen kann, was ich auch mit Virtual Machines lokal machen kann, oder fast alles. Damit habe ich volle Kontrolle über die Infrastrukturseite sozusagen auch. Ja. Damit kann ich den vollen SQL-Server installieren und alles passt und alles ist wieder okay. Einziger Caveat sozusagen ist, dass ich mich selbst um die Wartung kümmern muss. Ja. Das heißt also, so ein Skalieren über einen Schieberegler, das geht nicht. Ja. Sondern ich muss selbst VMs aufsetzen, muss selbst die VMs konfigurieren und muss die VMs auch selbst warten, also Windows-Updates einspielen und solche Sachen. Dennoch möchte ich an der Stelle hinweisen, dass wir auch hier automatisch skalieren können, wenn es notwendig ist. Es bedeutet zwar ein bisschen mehr Arbeit als im Vergleich zu Cloud-Services, aber es geht. Ich kann PowerShell-Skripts schreiben, also wir haben sogar PowerShell-Skripts für Windows Azure, die die Service Management API verwenden, mit der automatisch oder dynamisch zur Laufzeit über ein paar API-Calls neue virtuelle Maschinen hinzugefügt werden können, virtuelle Maschinen gelöscht werden können und so weiter und so weiter. Also ich habe da schon auch die Möglichkeit der Automatisierung, ja, des Managements teilweise, aber ich muss mich halt selbst drum kümmern. Bei Cloud Services wird man diese Arbeit komplett abgenommen. Gut, soweit so gut. Wir haben also jetzt eine Architektur. Wir wissen, okay, unsere Applikation werden wir in Cloud Services, also Plattform as a Service unterbringen. Unsere Datenbank werden wir in einer Virtual Machine auf Azure unterbringen. Im Endeffekt können wir jetzt mit diesem Szenario beginnen zu arbeiten. Ja. Was sind so die Schritte, um dieses Environment jetzt, also unsere Applikation, jetzt in die Cloud zu bringen? Nun, Punkt 1, wir werden Plattform as a Service mit Web- und Worker-Roles haben und wir werden Infrastructure as a Service haben, also mit Virtual Machines, wo unser SQL-Server läuft dann. Diese beiden Welten müssen irgendwie miteinander kommunizieren und dafür brauchen wir ein Netzwerk, ein sogenanntes virtuelles Netzwerk, das die Möglichkeit bietet, dass mehrere Maschinen, die wir in Windows Azure deployen, sei es jetzt mehrere Virtual Machines oder Virtual Machines und Web Worker Roles aus Cloud Services etc. etc. miteinander kommunizieren können. Und zwar privat in der Cloud, ihr eigenes privates Netzwerk in der Cloud haben. Wenn wir das Netzwerk angelegt haben, dann werden wir eine virtuelle Maschine hinzufügen, auf der dann der SQL-Server läuft. Die müssen wir dann konfigurieren, also den SQL-Server konfigurieren und so weiter. Und dann können wir ein Cloud-Service deployen, das im Prinzip unsere Applikation im Windows Azure betreibt. Und zwar das Cloud-Service und die virtuelle Maschine werden wir natürlich beide in das zuvor angelegte virtuelle Netzwerk legen, damit die beiden eben miteinander kommunizieren können. So schaut das Ganze mal aus. Im Wesentlichen, das sind die Schritte. Und wir werden jetzt auch gleich einmal damit beginnen, das alles aufzusetzen. So, das heißt, wo beginnen wir einmal immer zu arbeiten, wenn wir mit Windows Azure arbeiten? Wir starten den Browser und wir gehen auf www.windowsazure.com. Für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, dort finden Sie alles. Dokumentation, Pricing-Informationen, SDKs für .NET, Java, PHP, Ruby, Python und so weiter. Und da oben gibt es einen Free-Trial-Button. Wenn Sie da draufklicken, können Sie sich ja 3 Monate Free-Trial aktivieren und können einmal mit der Plattform beginnen herumzuspielen. Und über diesen Free-Trial-Button ist ein Portal-Button. Den klicken wir jetzt, weil wir gehen direkt ins Management-Portal, manage.windowsazure.com. Da melde ich mich mit meiner Live-ID an. Zack. Und dann bin ich im Management-Portal vom Windows Azure. So. So, jetzt haut's hin. Gut, und dort kann ich alle meine Dienste warten im Endeffekt. Das heißt, ich kann dort neue Virtual Machines anlegen, meine Netzwerke, meine Datenbanken, meine Storage Accounts für den Blob Store, Media Services, Active Directory, Add-ons, Mobile Services, Websites kann ich alles warten. Das sind alle Dienste, die ich hier so laufen habe. Also ich bin schon ein bisschen aktiv mit dem Zeug. Und wir wollen als erstes ein Netzwerk anlegen. Bevor ich mich da jetzt reinstürze, ganz kurzer Hinweis, ich habe schon ein Environment auch am Laufen und aufgesetzt da drinnen. Damit sparen wir uns nämlich einige Wartezeiten, die es halt braucht, um so Virtual Machines und solches Zeug halt eben anzulegen. Dennoch werden wir aber durch die Schritte zum Anlegen von solchen Konfigurationen, wie eben einem Virtual Network, das ich jetzt hier mache, durchgehen. Das heißt, ich sage hier Custom Create, sage MSZ, MSDayLife VNet, nennen wir das, ein recht langer Name. Und dann wähle ich eine Affinitätsgruppe aus. Für all jene, die es noch nicht kennen, eine Affinitätsgruppe ist einfach ein logischer Name, den ich selbst administrieren und an ein Rechenzentrum binden kann. Sinnvoller wäre es gewesen, wenn ich zum Beispiel die Affinitätsgruppe wirklich nach unserer Applikation benannt hätte, wie zum Beispiel eine Affinity Group für unsere Person Secret Management App, die wir uns da ja im Detail auch anschauen. Alle Artefakte, die ich im Management-Portal anlege und dieser Affinitätsgruppe zuordne, werden unter Garantie im selben Rechenzentrum deployed. Damit kann ich vermeiden, dass ich unabsichtlich vielleicht einen Teil meiner App in einem Rechenzentrum und einen Teil im anderen Rechenzentrum deploy und dann vielleicht irgendwelche Performance-Probleme dadurch habe. Ist also rein ein administratives Hilfswerkzeug. Im nächsten Schritt kann ich dann den Adressraum für mein Virtual Network in der Cloud anlegen. Also es ist wirklich so mein privates virtuelles Netzwerk, das ich für meine Infrastruktur in der Cloud quasi anlege. Da gibt es zwei Designermöglichkeiten, die mir dieser Wizard hier anbietet. Nämlich auf der einen Seite kann ich angeben, wie viele Adressen ich denn gerne im Adressraum verfügbar hätte. Oder es gibt eben diese CIDR-Notation, die mir eigentlich lieber ist. Da habe ich halt dann hier einen Adressraum, den ich definiere für 10.0.0.0. Und dann gebe ich an, wie viele Bits aus diesem Adressraum für eine Adressvergabe freistehen. Und dann nehmen wir mal die unteren 16 Bit für die Adressvergabe in meinem Hauptnetzwerk. Und dann machen wir ein Subnetz, das heißt DB-Servnet. Da stellen wir unsere Datenbank-Server rein und da wollen wir die unteren oder die oberen 24 Bits fix halten. Also hier sind die oberen 16 Bit fix und hier sind die oberen 24 Bit fix vergeben in der IP-Adresse. Gut, dann kann ich hier noch einen DNS-Server hinzufügen. für eine Namensauflösung innerhalb dieses privaten Netzwerkes, falls ich das will. Wenn ich einen DNS-Server hier jetzt nicht hinzufüge, dann gibt es halt eben keine Namensauflösung in diesem Virtual Network. Was ich hier auch noch interessanterweise machen kann, das werden wir zwar jetzt nicht tun, ich erwähne es aber trotzdem, ich kann auch eine Verbindung zu einem privaten Firmennetzwerk aufbauen. Und das ist einer der Hauptanwendungsfälle von diesem Virtual Network, nämlich dass ich mein privates Netzwerk in der Cloud aufsetze mit Infrastruktur und das dann über VPN mit einem On-Premise-Netzwerk in meinem eigenen Rechenzentrum verbinde, sodass die Maschinen, die in der Cloud sind, ohne Probleme und wie gehabt quasi, über das VPN mit Maschinen im On-Premise-Netzwerk kommunizieren können. Das tun wir aber jetzt nicht. Was Sie dafür brauchen, ist, by the way, ein VPN-Router, ein gängiger, der IKEv2-Verschlüsselung unterstützt. Also die meisten Cisco- und Juniper-Router unterstützen das eigentlich problemlos. Da kann man sich dann sogar Sample-Scripts generieren lassen, die die notwendigen Konfigurationsschritte am Router vornehmen. Und für diejenigen, die es mit anderen Routern versuchen, ein kleiner Tipp am Rande, wenn Sie sich diese Skripts für diese Router runterladen, dann können Sie sicher auch die notwendigen Konfigurationsschritte für Ihre eigenen Router daraus ableiten, wenn Sie so eine VPN-Verbindung aufbauen möchten. So, wir erstellen jetzt einmal dieses Network, das im Prinzip relativ schnell geht. Und sobald dieses Netzwerk erstellt ist, können wir eigentlich auch gleich wirklich virtuelle Maschinen hinzufügen. Also das Netzwerk ist fertig. Das ist das sozusagen MSDay Live VNet, das wir jetzt gerade erzeugt haben. Und jetzt können wir in dieses Virtual Network eine neue Virtual Machine hinzufügen. Das heißt, ich gehe hier auf Virtual Machine, sage hier New Virtual Machine from Gallery. Und wie Sie schon sehen, bei den Virtual Machines, da gibt es verschiedene Vorlagen, die wir für Sie warten. Das ist eine Möglichkeit, eine virtuelle Maschine in Windows Azure zu erstellen. Sie wählen eine von den existierenden Vorlagen, die wir Ihnen zur Auswahl anbieten. Die andere Variante wäre, Sie erstellen sich Ihre virtuelle Maschine lokal mit einem Windows Server 2008 R2 oder Windows Server 2012 Hyper-V. Machen dann ein SysPrep, falls es eine Windows-basierte Maschine ist, und laden dann dieses Image hoch in dem Windows Azure Blob Store, wo ja auch die Disks von Virtual Machines liegen, mehr dazu später, und erstellen dann in Azure eine neue VM auf Basis der Virtual Hard Disk, die sie lokal erstellt haben. Das andere, was interessant ist, neben den Basis-Images, also neben den Basis-Linux-Images und Windows-Images, die wir hier haben, gibt es dann auch Images mit Software pre-populated sozusagen. Und ich verwende jetzt hier mal dieses SQL-Server-Image. Das heißt, das sind Virtual Machine Images, bei denen der SQL Server bereits vorkonfiguriert drauf ist. Und ich sage jetzt MSZ, MSDay Recording, Rec for SQL. So, das muss ein Windows-Name sein, deswegen darf der nicht länger, darf der nur eine bestimmte Länge haben. So, dann vergeben wir ein Passwort, dann hier die Instanzgröße, also bis zu 8 Cores und 14 Gig ist alles drinnen. Wir können ja mal so eine große Instanz erstellen für einen SQL-Server. Sagen zack, sagen hier MSZ, MSDay Recording SQL. Und jetzt wird es interessant. Hier gibt es nämlich eine Region, Affinity Group und Virtual Network Option. Und da nehmen wir das Virtual Network, das wir vorher erstellt haben, MSZ, MSDay Live VNet, und schmeißen das Ganze in das Database Server Subnet rein. Das heißt also, unsere Virtual Machine wird in dieses virtuelle Netzwerk aufgenommen und bekommt eine IP-Adresse in diesem virtuellen Netzwerk und kann mit virtuellen Maschinen und Web Worker Roles, die auch da drinnen sind, problemlos kommunizieren. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Und jetzt gibt es hier noch die Möglichkeit, eine Availability, die Maschine in ein Availability-Set aufzunehmen. Was hat das wieder zu tun? Ganz einfach, Sie können zwei oder mehrere Maschinen in ein Availability-Set aufnehmen und dann in einen Load-Balanced oder in einen Hot-Standby-Failover-Betrieb betreiben sozusagen und können damit dann ein SLA von 99,95% erreichen. Mehr dazu aber in einer Sekunde später, wenn wir dann wieder in die Slides zurückgehen. So, und jetzt sage ich hier mal, passt, erstellen wir bitte diese virtuelle Maschine. Das dauert dann jetzt so ungefähr 15 Minuten. Und was da jetzt genau passiert und was da genau getan wird, das wollen wir uns jetzt dann auch in der Theorie mal etwas genauer anschauen. Auf jeden Fall wird jetzt eine virtuelle Maschine für uns im Windows Azure Rechenzentrum in North Europe, das ist in dem Fall Dublin, provisioniert. Ja. So, jetzt gehen wir wieder hier zurück, denn was ich jetzt nämlich kurz machen möchte, ist zu erklären, wie diese virtuellen Maschinen funktionieren. Denn für so eine extra large virtuelle Maschine, also so generell so virtuelle Maschinen beginnen bei, sag ich mal, ungefähr so 40 Euro im Monat für die Small-Instanz. Ja, und das geht halt dann rauf bis zu in etwa, soweit ich es jetzt richtig im Kopf habe, bitte nicht schlagen, schauen Sie einfach im Online-Kalkulator auf www.windowsazure.com/pricing nach, aber das müssten dann so ungefähr irgendwas zwischen 300 und 350 Euro im Monat sein, was so eine extra Large Instanz mit 8 Cores und 14 Gig kostet. Und da ist schon ganz interessant, einfach auch zu wissen, wofür man da eigentlich oder was genau man da eigentlich bezahlt. Und ich möchte jetzt einfach konzeptionell erklären, wie diese Virtual Machines so in etwa funktionieren. Und dazu zeichnen wir mal so ein Kastel auf. Dieses Kastel, das ist jetzt unser Rechenzentrum. Und zwar ist das das Windows Azure Rechenzentrum in Dublin, sagen wir. Jedes Azure Rechenzentrum ist in etwa gleich aufgebaut. Dublin ist in dem Fall jetzt noch ein rein Rack-deploytes Rechenzentrum. Das heißt, die Maschinen werden in Racks deployed. Sind dann irgendwo so Hausnummer zwischen 20 und 30 Maschinen in einem Rack. Von diesen Racks gehören viele, viele unseren eigenen Diensten, also auf mehreren, sage ich mal, 1000 Servern pro Rechenzentrum betreiben wir das Windows Azure Portal, das Sie vorher gerade gesehen haben, ein Service Management Service, das für die ganzen Wartungsoperationen und für die ganzen administrativen Aktionen, die wir über das Portal anstoßen können, verantwortlich ist. Und dann gibt es den Fabric Controller und das ist das Herz von Windows Azure. Der ist dafür verantwortlich, die Softwareinfrastruktur und die Hardwareinfrastruktur zu managen, zu monitoren, zu überwachen und Deployments durchzuführen, Lastumverteilung im Rechenzentrum zu garantieren etc. Wir sprechen jetzt hier von Virtual Machines. Das heißt also, der Fabric Controller wartet und überwacht und verwaltet im Endeffekt nichts anderes als wie physikalische Maschinen. P1, P2 haben wir hier mal zwei als ein Beispiel, ja. Und auf diesen physikalischen Maschinen läuft ein Host Agent, der spricht regelmäßig mit dem Fabric Controller und so kann der Fabric Controller quasi regelmäßig real-time über den Zustand dieser physikalischen Maschine Bescheid wissen. Wenn wir jetzt eine virtuelle Maschine anlegen, dann sucht sich der Fabric Controller im Rechenzentrum irgendwo eine virtuelle Maschine, wo noch Platz ist und eine physikalische Maschine und deployt darauf eine virtuelle Maschine, V1. Nur, dass Sie ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, wovon wir hier reden. Wir reden von Rechenzentren, die an die 500.000 bis 800.000 Maschinen warten. Ja. In Dublin sind es um die 600.000 Maschinen, die dort laufen. Ja. Das wird in diesem Jahr noch massiv ausgebaut werden. Also es kommt ein eigener Bereich in Dublin dazu, der dann auch schon Container deployed ist. Und so ein Container hat dann eben nicht 20 Maschinen, sondern 2.500 Maschinen drinnen. Wenn Sie jetzt dann eben so eine virtuelle Maschine deployed haben, dann überwacht dieser Host Agent die selbst mit Windows-eigenen Mitteln wie Windows Management Instrumentation. Sollte die virtuelle Maschine eine Linux-Maschine sein, dann läuft da drinnen noch so ein kleiner Guest Agent, der mit dem Host Agent redet, um so sicherstellen zu können, ob die VM auch läuft. Ja. Die Harddisk der Virtual Machine liegt nicht lokal auf diesen physikalischen Maschinen. Die liegt nämlich im Azure Storage. Azure Storage. Der Azure, zwar konkret im Azure Blob Storage. Ja. Der Azure Blob Storage ist im Prinzip nichts anderes als wie ein extrem großer Storage Cluster, der auch wiederum aus mehreren tausend Maschinen besteht, die wiederum für sich einfach viele Festplatten einbaut haben. Und die eigentliche Harddisk dieser virtuellen Maschine liegt in diesem Storage Cluster. Das Interessante dabei, und das hat mehrere Gründe, warum wir das so machen. Grund Nummer eins, wir kriegen ein paar nette Nebeneffekte, die wir positiv nutzen können in diesen Virtual Machines, nämlich einerseits in dem Storage Cluster wird alles dreimal repliziert innerhalb eines Rechenzentrums, und zwar immer. Das heißt also, Ihre Harddisk existiert in unserem Rechenzentrum dreimal auf drei unterschiedlichen Maschinen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Daten verlieren, kaum gegeben. Ja. Und wenn Sie jetzt auf diesen Storage-Account, auf diesen Blob-Storage-Account auch noch Geo-Replikation aktiviert haben, dann wird das Ganze auch noch in ein Schwesterrechenzentrum derselben Region, in Europa ist es Amsterdam, repliziert. Und dort existiert es dann auch wieder dreimal. Ja. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass da Daten verloren gehen, das ist sehr gering. Der andere Grund ist der, falls aus irgendeinem Grund hier etwas kaputt gehen sollte, also wenn zum Beispiel eine Festplatte kaputt geht oder was auch immer, sowas kann passieren, dann erkennt der Fabric Controller das innerhalb von Sekunden, weil die Kommunikation mit dem Host Agent nicht mehr passt, und zieht innerhalb von ein paar Minuten Ihre VM auf einer neuen physikalischen Maschine wieder hoch und lässt die einfach auf dieses existierende Harddisk-Image im Storage zeigen. Das heißt, für das Gastbetriebssystem schaut es dann so aus, als ob es einen Reboot gegeben hätte. Ja. Und so können wir ein SLA von mindestens 99,9% garantieren. Das heißt, maximale Downtime von 8,5 bis 9 Stunden pro Jahr. Ja. Und so funktionieren diese Virtual Machines im Hintergrund. Ja. Und das bekommt man da im Prinzip alles mit. Ja. In Bezug auf den SQL Server möchte ich jetzt auch noch ein paar andere Dinge erwähnen, ja, die ganz interessant sind im Zusammenhang mit Virtual Machines. Punkt 1 ist einmal Verrechnung, SQL Server. Wenn Sie da so einen SQL Server installieren, dann können Sie einerseits Ihre eigene SQL Server Lizenz mitnehmen und in der Cloud verwenden, oder Sie können in der Windows Azure Gallery dieses Virtual Machine Image mit dem SQL Server vorinstalliert verwenden, dann brauchen Sie keine eigene Lizenz mitnehmen, sondern der SQL Server wird einfach auch auf Basis von Stunden mitverrechnet, und zwar Stunden Uptime Ihrer Virtual Machine, also solange die Virtual Machine im Portal angelegt ist. Ja. Wird halt dann der SQL Server auch stundenpreismäßig um ein paar Cent pro Stunde mitverrechnet. Ja. Damit brauchen Sie keine eigene Lizenz mitnehmen, falls Sie keine eigene Lizenz haben, ja, und können da auch eine stundenbasierte Verrechnung fahren. Dann das andere, was, glaube ich, aus meiner Sicht ganz wichtig ist, wegen den Datenbankdateien, also den MDF- und LDF-Files vom SQL Server, die sollten Sie in Virtual Machines nicht in der Operating System Disk direkt fahren, sondern in eigene Data Disks legen, weil Sie erstens mehr Platz haben dürften, und zweitens die Last besser aufteilen können. Ja. Und drittens, bei der Operating System Disk haben wir aus Performancegründen standardmäßig Write Caching aktiviert. Das sollte man bei Datenbankdateien nicht machen. Da sollte man das Write Caching unbedingt ausschalten, damit es nicht zu irgendwelchen Datenverlustgeschichten kommt. Ja. Deswegen die SQL Datenbankdateien auf eine eigene Data Disk legen, und ich zeige dann auch gleich, wie das ausschaut. Und dann halt eben von der Verfügbarkeit her, wie gesagt, 99,9, wenn man eine einzelne Maschine betreibt, 99,95, wenn man zwei oder mehr Maschinen, die dasselbe tun, in einem Hot Standby oder in einem Load Balanced Setup, wenn man die in einer Availability Zone betreibt. Ja. So, jetzt wollen wir uns das wieder mal ganz kurz anschauen, wie das ausschaut mit den virtuellen Maschinen. Ich habe hier eben die virtuelle Maschine schon angelegt. Microsoft MSDAT SQL. Und wenn die Maschine dann fertig angelegt ist, dann können Sie im Endeffekt, wenn Sie draufklicken, bekommen Sie halt RDP-Zugang. Die Maschine da unten, die wird gerade provisioniert, nachdem wir zuvor angelegt haben. Das hat ein bisschen länger gedauert, beziehungsweise habe ich noch nicht 10 Minuten gesprochen. Ne? Das lassen wir noch, deswegen habe ich nämlich das andere Teil hier. Sie bekommen dann im Prinzip einen RDP-Zugang auf die Maschine. Den mache ich da mal auf, sage hier Connect. Dann habe ich ein Administrator-Passwort und dann müssen Sie im Prinzip die Maschine selbst konfigurieren, mit SQL Server drauflaufen. Und ich zeige Ihnen jetzt einmal ganz kurz die wichtigsten Konfigurationseinstellungen. Nein, den Recycle Bin, den brauchen wir jetzt einmal nicht. So, das Wichtigste ist zuerst einmal die Firewall, damit der SQL Server innerhalb unseres virtuellen Netzwerks kommunizieren kann, beziehungsweise angesprochen werden kann. Dazu zeige ich einmal ganz kurz, wenn ich IP-Config mache, dann sehen wir jetzt hier, dass wir hier in dem Sub, also in dem Netzwerk sind, das wir für unser Virtual Network definiert haben. Wir bekommen hier die IP-Adresse 10.0.0.4. Diese IP-Adresse bleibt dieser Virtual Machine erhalten, bis wir sie vom Portal löschen. Das heißt also, diese kann ich ruhigen Gewissens verwenden, um dann aus anderen Applikationsbestandteilen einfach auf diese Datenbank zugreifen zu können. Das andere, was wir brauchen, ist die Firewall-Konfiguration. Also standardmäßig sind ja alle Ports außer HTTP gesperrt auf einer Windows-Installation. Entsprechend musste ich hier eine eigene Konfiguration SQL Server anlegen, wo ich einfach den Port 1433 für alle Netzwerke freigebe. Das heißt also, das ist wirklich nichts anderes als wie eine Freigabe des Ports 1433. Wichtig hierbei zu verstehen ist, dass dieser Port hier nur innerhalb des virtuellen Netzwerks einmal freigegeben ist. Wenn ich ihn der großen weiten Welt freigeben will, dann müsste ich hier in meine Virtual Machine reingehen, Sie sehen das jetzt dann da, und unter Endpoints auf der Windows Azure Firewall und am Windows Azure Load Balancer den Port noch einmal separat freigeben. Das tun wir jetzt aber nicht, weil wir wollen ja den SQL Server nur unserer Applikation zur Verfügung stellen. Ja. Das habe ich also hier auch noch gemacht. Dann das nächste, was ich gemacht habe, ist, wenn ich hier in das Management Studio reingehe, dann sehen wir gleich, dass ich schon unsere Datenbank angelegt habe. Das ist wirklich ein Export vom SQL Server On-Premise. Kopieren des exportierten Files, importieren hier, also ich kann es auch mit einem Backup Restore machen. Das ist quasi unsere Datenbank. Was da jetzt spannend ist, ganz kurz hervorgehoben, wenn wir jetzt die Programmability uns anschauen, dann gibt es hier ein paar Stored Procedures, zum Beispiel AddPersonSecret, Modify, und da möchte ich Ihnen zeigen, warum wir jetzt nicht Azure SQL Database verwenden konnten. Nämlich genau deswegen. Diese Funktion Encrypt by Passphrase wird auf Azure SQL Database nicht unterstützt. Ja. Und insofern mussten wir den Fallback auf Virtual Machine mit SQL Server machen. Ja. Und zum Glück gibt es die Virtual Machines halt eben jetzt. Ja. Gut, was mir hier noch wichtig ist, für die SQL Server Konfiguration hervorzuheben, ist die Tatsache, dass wenn ich hier auf Properties gehe und hier auf Database Settings gehe, da unten die Default Locations habe ich auf N und auf M und auf N gelegt. Dieses M und dieses N-Drive sind Data Disks, die ich zusätzlich attached habe. Bei einer XL-Instanz, wie wir sie vorher angelegt haben, kann ich bis zu 16 Data Disks a 2 Terabyte attachen. Und auf die kann ich meine SQL Server Database und Logfiles genüsslich aufteilen. Und so die Performance nämlich auch vor allem massiv anheben. Jetzt stellen Sie sich sicher die Frage, okay, nur, dass Sie es auch sehen, ja, das sind ganz normale Windows-Laufwerke hier. Ja. Stellen Sie sich sicher die Frage, naja, wie mache ich das? Ja? Wie kriege ich solche Data Disks? Und das geht dann auch einfach übers Portal. Wenn Sie bei den Virtual Machines Ihre Virtual Machine anklicken und dann da unten sagen Attach Empty Data Disk, ja? Ich mache das einmal einfach, Test, sagen wir hier, Test Data Disk. So, und dann sage ich hier, was nicht, 20 GB, zack. Dann erzeugt er eine neue, die hätten wir jetzt gleich bei der anderen machen können, die ist gerade fertig worden. Dann erzeugt er eine Data Disk und attached diese Disk auf meine Virtual Machine. Und wir sehen sie dann innerhalb von ein paar Minuten hier im Disk Management und können die Disk ganz normal konfigurieren. Ich spare mir das jetzt, weil ich glaube, das glauben Sie mir, dass man Disk dann konfigurieren kann hier im Server Manager. Und diese Disk wird auch im Windows Azure Storage abgelegt. Und ich habe meinen SQL Server so konfiguriert, dass er hier seine Files nicht auf dem Betriebssystem Drive anlegt, weil da habe ich viel mehr Platz. Ja. Und dort ist auch das Write-Caching ausgeschalten, damit kann es zu keinem Datenverlust kommen. Der letzte Punkt, den ich hier noch vorgenommen habe, ist unter den Properties Security, habe ich dann auch noch die SQL Server Authentifizierung aktiviert, weil wir befinden uns ja in unserem Beispiel nicht in einer Windows-Domäne, daher tue ich mir ein bisschen schwer, von den Web-Worker-Roles auf die virtuelle Maschine mit Windows-Authentifizierung zuzugreifen. Deswegen habe ich SQL Server Authentifizierung aktiviert, habe hier ein Login angelegt, App-User, und habe diesem App-User Berechtigungen auf meine Datenbank gegeben. Und das habe ich im Prinzip alles gemacht jetzt, während also im Vorfeld als Vorbereitung schon. Ja. Wir könnten das jetzt natürlich alles bei der anderen Virtual Machine, die wir jetzt vorher gerade erzeugt haben, diese extra Large Instanz auch konfigurieren, den Port freigeben und so weiter. Aber ich glaube, das glauben Sie mir, dass das geht. Ja. Wir können uns deshalb mal da auf diese Instanz verbinden, damit Sie mir jetzt auch glauben, dass wir da jetzt innerhalb von quasi einer Viertelstunde einen kompletten SQL Server neu provisioniert und aufgesetzt haben. Ja, aber wir werden diese VM jetzt nicht wirklich verwenden. Und die läuft dann in dem anderen Virtual Network. Nachdem wir für das andere Virtual Network aber auch ähnliche Adressräume vergeben haben, werden die IP-Adressen gleich sein, aber nur anderes virtuelles Netzwerk. Daher separat von dem Deployment, was ich vorher eben erstellt habe. Gut, also soweit, so gut. Ich denke mal, das ist klar. Der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich der, ein Plattform-as-a-Service-Deployment unserer Applikation zu machen. Ja. Und dazu möchte ich mir mal mit Ihnen gleich die Applikation anschauen, so wie sie jetzt hier lokal auf meiner Maschine läuft. Also auf meiner Maschine hier läuft ein SQL-Server, SQL Express ist es jetzt in dem Fall. Und da habe ich auch die gleiche Datenbank drauf, ja. Ganz genau die gleiche Datenbank läuft hier drauf. Nur habe ich ein bisschen mehr Datenbanken drauf, darum muss ich es immer suchen. Person with DB Encryption, ja, das läuft da drauf. Und jetzt habe ich hier eine ASP.NET MVC Applikation, die ein Entity Data Model hat. Dieses Entity Data Model sieht relativ einfach aus. Ja. Also Person und Person Sensitive Information haben wir hier. Ups. Also so in etwa schaut das aus. Der Zugriff auf die Personentabelle ist relativ einfach. Interessanter ist, wenn wir hier ein neues Sensitive Attribute hinzufügen. Das passiert dann im Endeffekt hier in meinem Secrets Controller. Das ist eine ASP.NET MVC Applikation. Das heißt, wenn ich hier in den Secrets Controller reingehe, Index ist relativ klar. Ich lese einfach alle Persons und Person Secrets für die entsprechende Person mit der übergebenen ID über eine Stored Procedure auf. Diese Stored Procedures habe ich in das Entity Data Model importiert und damit werden direkt die Stored Procedures, die wir vorher im SQL Server gesehen haben, also diese Stored Procedure mit der Passphrase Encryption und so aufgerufen. Ja. Hier im Add, in der Add-Methode, füge ich sozusagen ein neues Secret mit einem neuen Wert und einer Passphrase, die vom Benutzer angegeben werden kann, hinzu. Und hier rufe ich diese Stored Procedure auf, diese App Add Person Secret mit einem Name, einem Value, einem Passphrase und einer Person ID. Und diese Methode ruft schlussendlich dann die tatsächliche Stored Procedure da drüben auf. Das heißt also, wenn ich hier auf Stored Procedures gehe, da haben wir hier eben diese Add Person Secret Modifier. Wenn wir uns die eben anschauen, dann sehen wir, dass da eben genau diese Funktion verwendet wird, dieses Encrypt by Passphrase, was es eben auf Azure SQL Database nicht gibt, und deswegen haben wir den SQL Server in einer Azure Virtual Machine installiert. Gut, und im web.config haben wir dann einen Database Connection String, der ist dann hier, ja, Shift Alt Enter. Das ist also dieser ADO.NET Entity Data Model String, der ist immer so lang. Gell? Und da haben wir halt eben jetzt im Moment auf SQL Express mit Integrated Security. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen uns einmal diese Applikation anschauen, damit Sie es lokal sehen und damit Sie wissen, wie das ausschaut in etwa. So, also das schaut dann so aus. Ja. FN, F5. Ja. Ctrl-Shift-B. Wir kompilieren das Ganze nochmal. So, genau. Also das Kompilieren hat gefehlt. Deswegen haben wir vorher die nette Fehlermeldung gekriegt. So, hier haben wir also unsere Personen. Ich kann dann hier auf Personen-Details gehen. Und in den Details habe ich dann diesen Secrets-Controller. Und in diesem Secrets-Controller gibt es dann schlussendlich auch eine Methode, Secrets-Controller, die aus einem Ajax-Script aufgerufen wird. Das ist dieses Get-Secret. Ich setze mir da einfach mal einen Breakpoint rein, damit Sie dann sehen, was hier passiert. Und jetzt sage ich hier Secret, Klick, ja, dann wird diese Methode über Ajax aufgerufen und da sage ich dann, okay, wenn die Passphrase leer ist, dann lese ich das Secret, ohne es zu entschlüsseln und das ist wieder eine von diesen Stored Procedures in meinem SQL Server. Ja. So, und jetzt sage ich hier F5 und ohne es zu entschlüsseln, kommt dann der verschlüsselte Wert zurück, mit dem können wir nichts anfangen. Dann sage ich hier, okay, das ist das Wort mit die Passphrase, mit dem ich den Wert verschlüsselt habe. Das kann ich dann eben auch wieder verwenden zum Entschlüsseln mit Decrypt by Passphrase in dieser SQL Server Encryption. Ich sage hier Secret. So, und jetzt F10, entschlüssel ich sozusagen, also rufe ich die Stored Procedure zum Entschlüsseln auf mit dem entsprechenden Flag und dann kommt da eben ein Result zurück, das ich als JSON einfach zurückliefere und das ist das Secret entschlüsselt, ohne dass ich meine Applikation darum kümmern musste. Und das ist meine Kreditkarte. Und diese Applikation wollen wir jetzt eigentlich in Plattform as a Service in die Cloud bringen. Ja. Wie mache ich das in Visual Studio? Nun, bei Plattform as a Service, habe ich gesagt, ist das Applikationspaket im Hintergrund, im Vordergrund. Ja. Die Applikation steht im Vordergrund. Und Sie erstellen ein Paket, das einfach in die Cloud deployed wird. In diesem Paket befindet sich dann aber nicht nur Ihre Applikation, also die Binaries und so weiter für diese Web-Applikation, sondern es befindet sich dort auch eine Art Metainformationen, die die Anforderungen Ihrer Applikation an die Cloud spezifizieren. Also beispielsweise meine Applikation, wenn wir jetzt die Gesamtarchitektur vom Beginn hernehmen, meine Applikation besteht aus einer Web-Applikation, die auf einer Web-Roll laufen soll und das Dokumentgenerierungsservice, das wir hier der Einfachheit halber weglassen haben, das würde in einer Hintergrund-Worker-Roll laufen und das würden wir dann spezifizieren in diesen Meta-Informationen und würden sagen, okay, das Executable für mein Background-Service gehört in den Worker und die ASP.NET-Applikation gehört in die Web-Roll. Und das passiert im Visual Studio mit einem Windows Azure Cloud Service Project, dass man dann dieses Package einfach zusammen kompiliert, das ich dann übers Portal hochladen kann. Das heißt, ich sage hier, okay, bitte mach mir so ein Cloud Service Projekt hinzu und da kann ich dann im Endeffekt sagen, okay, ich habe hier meine zwei Rollen, ich könnte jetzt für den Hintergrunddienst dann noch so eine Worker-Rolle hinzufügen und da dann meinen Service zum Dokument generieren einfügen, das lasse ich aber jetzt einmal. Wir lassen, der Einfachheit halber, belassen das bei der Web-Applikation. Und ich gehe dann einfach drauf und sage, okay, wenn wir sehen, hier, ich hätte gerne zwei Instanzen, die sollten Medium sein, also mit zwei Cores ausgestattet sein. Das ist die Infrastruktur, die mein Cloud-Service benötigt. Einen HTTP-Endpunkt. HTTPS kann ich nur, wenn ich dann auch noch ein Zertifikat hier unter Certificates einfüge. Die freigegebenen Endpunkte, Ports, das ist da alles drinnen im Endeffekt. Ja. Und für uns ist jetzt eigentlich eine Konfiguration wichtig und das ist diese serviceconfiguration.cloud.cscfg. Und wenn wir da mal reinschauen, da steht also jetzt drinnen meine Rolle Person Secrets App, das ist sozusagen die Webrolle für die Webapplikation, hat zwei Instanzen und hat ein Configuration Setting. Und hier kommt dann schlussendlich auch die Netzwerkkonfiguration rein, wo wir mitteilen, dass unsere unser Cloud-Service in einem bestimmten Virtual Network liegen soll. Und in diesem Virtual Network liegen dann die verschiedenen Rollen in bestimmten Subnetzen. Ja? Name equals. Ja? Und unsere Rolle Person Secrets App soll dann eben auch in einem bestimmten Subnetz liegen. Die Virtual Network Site kriegen wir aus dem Azure Management Portal, wenn wir hier auf Networks gehen. Networks, und da haben wir ja dieses MSDA Live, und da kopieren wir das jetzt einfach außer, dass wir uns da vertippen. Also das kommt in dieses Virtual Network, kommt mein Cloud Service rein, und dann in weiterer Folge kommt mein Cloud Service in dieses Subnetzwerk rein. Copy, Paste, Save. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann kann ich hier sagen Rebuild Solution, ja, und sage dann hier einfach Package. Ich könnte jetzt auch direkt aus Visual Studio heraus publishen, aber ich möchte das mit dem Deployment-Paket einfach explizit zeigen. Sag hier Package, okay, erzeug mir ein Paket und dann öffnet ein Explorer-Fenster, wo das Package und diese XML-Konfiguration drinnen liegen. Sobald er das eben fertig gebildet hat. Und das kann ich dann im Windows Azure Management Portal hochladen. So, also da liegt es drinnen. Ich kopiere mir gleich einmal den Pfad. Ich kann das, wie gesagt, direkt aus Visual Studio heraus auch machen. Allerdings, das Cloud Service, auch wenn ich aus Visual Studio heraus deploye, kann ich zwar das Cloud Service vorher anlegen, aber im Visual Studio kann ich es keiner Affinitätsgruppe zuordnen. Deswegen muss ich das Cloud Service in jedem Fall mal über das Portal anlegen. MSZ, MSD Recording, Pass für Plattform as a Service. Und das muss in derselben Affinitätsgruppe sein wie das Virtual Network, damit das Deployment gut geht. Und dann sage ich hier, okay, deploy mir auch gleich noch ein Package. So, Deployment Name V1.0. Und da sagen wir das Package liegt jetzt wo? Wo liegt das Package? Auf C, Demos, IaaS, Passmix. So, auf Computer, C, Demos, IaaS, Passmix, Start Live, Packages, Moment, wo haben wir das da? Pass Live, Person App, Secrets App.Azure, müssen wir noch eins rauf, .Azure. Und dann im bin release app.publish. So, das ist was. Ne? Bin release app.publish, da haben wir das Package drinnen liegen. Das wählen wir hier mal aus. Zack. Und dann hier auch from local das Configuration File wählen wir aus. Wir deployen das direkt in Production rein und sagen okay. Und jetzt lädt er im Prinzip das Paket hoch und erzeugt dieses Cloud Service. Ne? Wir haben das jetzt im Endeffekt schon einmal deployed. Also ich habe hier ein Cloud-Service MSDPass schon einmal deployed, damit wir die Wartezeit nicht haben. Das heißt, wenn ich hier auf diesen Link draufklicke, dann haben wir diese Web-Applikation in Azure laufen und sie greift auf diesen SQL-Server zu im Endeffekt. Wir sehen das dann hier, okay, das ist unser Ding, unsere Applikation. Ich gehe jetzt hier zurück am Desktop und gehe einfach hier in den Remote Desktop rein, nur damit Sie mir das dann auch glauben, fügen wir einfach einmal eine Person hinzu, Select Top 1000 Rows, da sind jetzt eben diese drei drinnen, gehen wir wieder zurück und sagen wir hier Create New, Live Recording und das Alter ist 15 und sagen hier Create, zack, und jetzt machen wir hier in unserem SQL Server ein Execute Refresh, et voilà, Live Recording, da ist es drinnen. Also wir greifen wirklich auf den SQL Server in diesem Virtual Network um. Wir haben auch eine IP-Adresse in diesem Virtual Network bekommen und somit haben wir ein Mix-Environment zwischen Plattform-as-a-Service und Infrastructure-as-a-Service zusammengestellt. Und das Coole ist, den Plattform-as-a-Service-Teil, also meine Pass-Applikation, die kann ich jetzt skalieren. Ja. Sagen wir mal, ich brauche 4 Instanzen, safe, passt, erledigt. Ja. In 10 Minuten habe ich 4 Webserver deployed, auf denen meine Applikation fix fertig eingerichtet ist und alle 4 greifen auf den SQL Server zu und liegen im gleichen Virtual Network. Und das ist muss man ehrlicherweise sagen, schon eine ziemlich coole Sache. Das ist eigentlich die große Stärke vom Plattform as a Service. So, ich gehe jetzt wieder zurück in meine Slides. Ich möchte noch ein paar wichtige Details zu Cloud Services Ihnen mitgeben. Also ich glaube, den höchsten Grad an Effizienz, Elastizität und Skalierung bekommen Sie einfach mit Cloud Services oder Websites oder Mobile Services, im Allgemeinen mit Plattform as a Service. Wobei wirklich der höchste Grad eben auch zwischen Cloud Services, Websites und Mobile Services ist. Die höchste Grad an Skalierbarkeit haben Sie einfach bei Cloud Services, weil Sie da die größte Flexibilität haben, aber halt sich auch um sowas wie diese Network Configurations unter Umständen kümmern müssen. Sie kriegen das Skalieren über den Schieberegler, wie ich es jetzt ganz zum Schluss gezeigt habe. Sie können klein beginnen und kontinuierlich wachsen über den Schieberegler. Und Sie brauchen die Betriebssysteme und die Update-Prozesse nicht managen. Und das ist schon einmal auch eine ziemlich coole Sache. Und Sie kriegen ein SLA von 99,95% per Default. Wichtig ist, Sie müssen Ihre Applikation immer mindestens auf 2 Instanzen laufen lassen. Gut, zusammenfassend. Wir haben also hier ein Mix-Environment aus Plattform-as-a-Service und Infrastructure-as-a-Service zusammengesetzt. Wir haben Cloud-Services dort oder Plattform-as-a-Service dort verwendet, wo es möglich ist, weil man daraus wirklich den höchsten Grad an Skalierbarkeit und Effizienz und den geringsten Aufwand für Operations-Management haben, weil diese Dinge im Wesentlichen automatisch gemanagt werden. Das war in unserem fiktiven Beispiel die Web-Applikation und das Dokumentgenerierungsservice, wobei wir uns die Web-Applikation konkret in einer Demo angeschaut haben und auch geschaut haben, wie schnell man skalieren kann mit Plattform-as-a-Service. Wir hatten allerdings in unserer Applikationsarchitektur eine Komponente, für die es im Plattform-as-a-Service nicht so einfach eine Lösung gibt und für die wir eine andere Antwort suchen mussten. Nämlich haben wir Verschlüsselungsfunktionen vom SQL Server in unserer Applikation verwendet, die es zum Beispiel im Plattform-as-a-Service, also Azure SQL Database, noch nicht gibt. Und insofern haben wir gesagt, okay, für diese Komponente verwenden wir Windows Azure Virtual Machines und fügen diese Windows Azure Virtual Machines in ein gemeinsames virtuelles Netzwerk mit unseren Cloud Services zusammen. Und so haben wir eben die gesamte Applikation dann doch erfolgreich in die Cloud migrieren können und konnten unsere Web-Applikation super über den Schieberegler skalieren, von dem automatischen Management und so weiter Gebrauch machen und konnten auch die Datenbank erfolgreich in die Cloud migrieren. Ich möchte jetzt schon mal abseits von diesem Beispiel noch ein paar andere Szenarien Ihnen mit auf den Weg geben, wo sowas auch entsprechend Sinn macht. Also diese SQL Server Thematik, die wir jetzt in diesem Beispiel aufgegriffen haben, das ist, muss ich sagen, eine, der begegnet man in der Praxis sehr oft in Wirklichkeit, aus verschiedensten Gründen. Sei es jetzt, ich habe diese Verschlüsselungsfunktionen oder zum Beispiel aus Ostösterreich haben wir einen anderen ISV-Partner, der hat Common Language Runtime Stored Procedures und zwar jede Menge in der Datenbank und CLA Stored Procedures werden in Azure SQL Database zum Beispiel noch nicht unterstützt. Aus gutem Grund, ja, diese Dreifach-Replikation, Real-Time, Transaktional und so, die wir bei Azure SQL Database haben, das heißt halt, dass manche Dinge halt einfach da drinnen nicht funktionieren. Und dass man deshalb eben manche Features vom SQL Server deaktivieren kann, muss, wie SQL CLA, ja. Und für den Partner aber in Ostösterreich wären Virtual Machines oder sind Virtual Machines eine wirklich gute alternative Lösung, wo er sagt, okay, er kann auch die SQL Datenbank in die Cloud bringen, kann damit mit seiner kompletten Applikation in die Cloud und muss aber die Applikation nicht auf Datenbank-Architekturseite nicht umbauen. Ein anderes Beispiel, dem ich gerade in der Schweiz begegnet bin mit einer wirklich interessanten Geschichte im Media-Umfeld, ist ein Partner, der einen Linux-basierten Videoencoder hat. Und dieser Videoencoder läuft halt wirklich nur auf Debian oder Ubuntu Linux, ist mit CC++ entwickelt. Das werden wir nicht so schnell in Windows reinbringen. Und aktuell Cloud Services, also Plattform as a Service auf Azure, ist halt vom Betriebssystem Windows, ne? Und da wird die Lösung, an der wir gerade arbeiten, eben so ausschauen, dass wir sagen, okay, wir deployen eine Virtual Machine oder viele Virtual Machines, in denen läuft Linux mit dieser Encoding Engine und der Rest der Applikation, das Frontend-basierte ASP.NET, CMS System, also das Asset Management für die Videos und so, das eh in ASP.NET entwickelt ist sogar und mit SQL Server funktioniert, das kommt auf Plattform as a Service, wahrscheinlich sogar Websites und was viel einfacher ist, und Azure SQL Database, weil wir nichts verwenden, was uns davon abhält, Azure SQL Database zu verwenden. Ja. Und dann gibt es halt noch einige andere Szenarien, also wenn zum Beispiel ein Produkt SharePoint verwendet, einen SharePoint-Server kriege ich im Moment auf Azure in Virtual Machines. Ja. Aber da wäre auch nur so, von der Denkweise her, ich probiere es zuerst mit Office 365 und probiere meine Customizations über O365 und SharePoint in die SharePoint Online in die Cloud zu bringen. Wenn das nicht geht, dann nehme ich Azure Virtual Machines, weil da habe ich die volle Kontrolle. Gut, in diesem Sinne sind wir am Ende unseres Vortrags angelangt. Ich hoffe, es war was Interessantes für Sie dabei. Mir hat es wie immer Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Microsoft Day oder Big Day oder wie auch immer er dann heißen wird. In diesem Sinne einen schönen Abend noch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.